Wir sprechen heute mit Marvin Neumann. Er arbeitet für den AfD-EU-Abgeordneten Thomas Fröhlich und hat vor kurzem im Jung Europa Verlag sein Erstlingswerk veröffentlicht mit dem Titel Amerikanismus, Ideologie der westlichen Moderne. Herr Neumann, ich freue mich, dass Sie mit uns sprechen. Wenn Sie von Amerikanismus sprechen, was beschreibt dieser Begriff für Sie genau jenseits von Hollywood und Coca-Cola?
Also in Deutschland würde ich behaupten, ist vor allem der Begriff des Anti-Amerikanismus eher bekannt. Damit wird zumeist gemeint, dass Leute eine eher unbegründete Abneigung gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika haben, vor allem ihre kulturellen Hegemonie. Aber es schwingt auch, vor allem bei so Leuten wie Ulf Poschert, auch immer der Vorwurf mit, dass man eigentlich die Moderne in Gänze ablehnen würde und alles, was positiv mit der Moderne assoziiert wird, ist nicht ganz verkehrt, weil nämlich tatsächlich der Amerikanismus beschreibt jetzt nicht nur eine amerikanische Lebensweise im Sinne von kleinbürgerlichem Konsumleben oder von forscher Produktionsweise, sondern es gab in den Vereinigten Staaten um die Jahrhundertwende einige Intellektuelle, die unter dem Begriff des Amerikanismus versucht haben, eine bestimmte Form der modernen Zivilisation, einer archetypischen Moderne in Amerika zu verwirklichen. Und dementsprechend ist der Amerikanismus eigentlich eine Kulturideologie, das heißt eine Vorstellung davon, wie die Menschen zu leben hätten.
Sie vertreten in Ihrem Buch die These, dass der Amerikanismus am Ende auf den Tod der amerikanischen Gesellschaft hinausläuft. Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Naja, der Amerikanismus wird tatsächlich von einigen Denkern reflexiv so aufgezogen, dass er den Untergang Anglo-Amerikas bedingt. Also es gibt beispielsweise von Eric Kaufmann das Buch Rise and Fall of Anglo-America. Der hat sich da 2005, also vor zwei Jahrzehnten, schon damit auseinandergesetzt. Und da ist es so, dass diese Ideengeber, die versuchen, also eine kosmopolitische, moderne, freiheitliche Welt und Zivilisation in den Vereinigten Staaten zu gründen und darüber hinausgreifend, dass sie an der Kultur des protestantisch geprägten Angloamerikas, des weißen angelsächsischen Amerikas, ein Hindernis darin sehen. Also erst sozusagen in der kulturellen und ethnischen Zusammenkunft verschiedener Menschentypen in Amerika könne eigentlich das Versprechen Amerikas, dieses aufklärerische Versprechen, erfüllt werden. Und das bedingt natürlich praktisch und faktisch den demografischen Untergang Angloamerikas.
Die erste Menschengruppe, die ja weckt, in den USA, die die USA mit aufgebaut hat, waren die britischen Puritaner, die ja wirkt ihre Form des Christentums, die sehr radikale Form aus ihrer Heimat mitgebracht haben. Wie wirkt diese radikale Form des Protestantismus das amerikanische Bewusstsein geprägt?
Also der Puritanismus ist gewissermaßen so das theologische Fundament der amerikanischen Gesellschaft und auch allen Intellektuellen, was aus Amerika später gewachsen ist. Und der Puritanismus ist eine Form des Protestantentums, wo man, naja gut, wie alle Reformbestrebungen versucht, zum Ursprung des Christentums zurückzufinden, was natürlich vor allem dann eben in den jüdischen Ursprüngen der christlichen Religion gefunden wird. Also die Puritaner befassen sich intensiv mit der hebräischen Kultur, lernen die Sprache, studieren die religiösen Texte, auch um ihre eigenen Konzepte der Staatsordnung zu ergründen. Moralische Fragen werden darüber geklärt. Und vor allem entwickeln sie eben spiegelnd die Vorstellung, dass sie gewissermaßen ein auserwähltes Volk sind. Also gewissermaßen die antiken Hebräer sind das auserwählte Volk Gottes im Alten Bund und die englischen Puritaner sind das auserwählte Volk Gottes im Neuen Bund, also im Christentum. Und daraus entwickelt sich, was man ja auch bei den Briten gewissermaßen in der Zivilisationsidee sieht, diese Vorstellung davon, dass man auserwählt ist, um eine universalistische, der Menschheit sehr zuträgliche Form der Zivilisation zu exportieren oder zu kultivieren. Und das halte ich, nicht nur ich, auch Leute, die ich zitiere, für ziemlich entscheidend in der Formulierung vom Amerikanismus oder auch der freiheitlichen Ordnung, die diese Leute anstreben.
Der nächste große Schritt in der amerikanischen Denkgeschichte war dann mit Erreichen der Unabhängigkeit die Gebung einer eigenen Verfassung, die dann zum ersten Mal in der Geschichte der Welt auch eine Form des Verfassungspatriotismus hervorgebracht hat. Wie hat dieser Verfassungspatriotismus wirkt die westliche Gesellschaft bis heute geprägt?
Ja, also in den USA ist es so, dass sich über den Verlauf der Geschichte zwischen progressiven Vertretern des Amerikanismus, die also in den Vereinigten Staaten, wie gesagt, so eine Vorstellung einer kosmopolitischen Natur, Rechtsordnung zu realisieren versuchen, so eine egalitären, kosmopolitischen, bürgerlichen Gesellschaft, die beziehen sich dabei dann immer ganz krass auf die Constitution, ja. Das ist etwas, was immer wieder angeführt wird, auch bei jedem progressiven Vorstoß über die Geschichte wird begründet, naja, in dieser Verfassung wird festgelegt, dass alle Menschen von Gott gleich geschaffen sind, damit die gleichen Rechte haben, damit auch den gleichen Anspruch auf Entfaltung und Freiheit haben und dass diese Telos der Verfassungsordnung immer befolgt werden muss als eigentlich über allem stehenden politischen Ideal. Und spätestens natürlich mit der amerikanischen Nachkriegsordnung ist das gewissermaßen in Westeuropa auch präsent, vor allem natürlich in der Bundesrepublik Deutschland, wo vor allem im Umgang mit der Opposition derweil immer auf die Verfassung abgestellt wird und eine bestimmte Lesung der Verfassung bezüglich dessen, was diese Ordnung und die Menschen in dieser Ordnung anstreben dürfen oder auch in ihrer Selbstwahrnehmung mehr oder weniger sein dürfen.
Um jetzt einen Zeitsprung zu machen, spätestens ab den 1930er Jahren kamen dann Spielformen des Liberalismus auf, die die Zerstörung der eigenen Werte als Voraussetzung wirkt für die wahre Befreiung des Menschen gesehen haben. War das damals quasi die Geburtsstunde der Woken Agenda, wie wir sie heute erleben?
Also in den 30ern ist es so, dass sich, also der 20. Jahrhundert ist gewissermaßen geprägt davon, dass alle Strömungen sich irgendwie mit dem Marxismus auseinandersetzen. Der Marxismus hat vor allem in dieser Zeit, in dieser industriellen Phase, scheinbar den Anspruch darauf, geschichtliche Wirklichkeit durchzusetzen, eben nach materialistischen Gesetzen. Und die liberalen Intellektuellen in den USA, Leute wie John Dewey und so weiter, setzen sich damit kritisch auseinander und versuchen dann natürlich der liberalen Vorstellung gewissermaßen die gleiche utopistische Kraft zu verleihen. Und dann ist es so, dass spätestens dann mit dem Kalten Krieg sich diese Vorstellung also extrem spiegeln. Also das Konzept der positiven Freiheit im Liberalismus wird deutlich wichtiger bei Leuten wie John Rawls und so weiter. Und ich würde so sagen, dass der Liberalismus gewissermaßen sich weiterentwickelt, dass er die marxistischen Kritiken absorbiert, selber nach seinen eigenen Bedingungen systematisiert und dass sich daraus dann endgültig so der moderne Linksliberalismus herausgebildet hat.
Um an dieser Stelle noch einmal einzuhaken, der moderne Liberalismus hat dann ja nach dem Zweiten Weltkrieg eine besondere Rolle erfahren, quasi als Gegenmodell zum sowjetischen Kommunismus. Hat er damit nicht eine im Kern positive Rolle eingenommen?
Positiv im Sinne, dass er antikommunistisch war, ist wahrscheinlich gemeint, ja. Er hat zumindest versucht, den Sowjetmarxismus eben durch eine liberalistische Variante der Weltutopie irgendwie zu bezwingen, ist letztendlich auch gelungen, zwar natürlich aufgrund politischer Entwicklung nicht unbedingt jetzt ideengeschichtlicher, aber letztendlich hat man aber nur einen Globalismus mit einem anderen ersetzt. Und wie sich dieser denn in seinen Negativfolgen entfaltet, das ist letztendlich das, was wir heute gegenwärtig erleben. Wokeness war das Stichwort. Also ich will jetzt nicht die These aufstellen, dass es gut gewesen wäre, wenn der Marxismus gewonnen hätte, auf keinen Fall. Aber es ist so, dass sich der Liberalismus den eigenen inneren Gesetzen gemäß eine ähnliche Form annehmen musste.
Um noch einmal auf die Entstehung quasi dieser Spielart des Liberalismus zurückzukommen, hat sich dieser Gedanke nach dem im Laufe des Kalten Krieges frei entfaltet? Also ist das organisch aufgekommen oder wurde da, sage ich einmal, nachgeholfen von staatlichen Stellen?
Also ich würde behaupten, es gibt natürlich eine organische Entwicklung, wie gesagt, bestimmte Gruppierungen Die Village Renaissance in New York der 1910er, 20er, die Lost Generation, die New York Intellectuals und so weiter. Es gibt da schon so eine historisch-organische intellektuelle Entwicklung unter diesen kosmopolitischen Ideengebern in den USA. Aber es ist so, dass die relativ marginal waren, mehr oder weniger bis zum Zweiten Weltkrieg. Liegt auch an verschiedenen Dingen. Unter anderem gab es noch keine kontinental vernetzten Massenmedien. Aber im Kalten Krieg werden sie dann relevant. Und mit 1946 mit dem mit einer Wanderausstellung, ich glaube Advancing American Art hieß die, versucht das amerikanische Außenministerium direkt so dem amerikanischen Anspruch auf Hegemonie gegenüber dem sowjetischen Realismus und so weiter entgegenzutreten und stellt dann in Westeuropa und Lateinamerika moderne abstrakte Kunst aus. Das hat bei den Gesellschaften auch der amerikanischen nicht für allzu viel Freude gesorgt. Daraufhin haben dann bestimmte Stellen, die CIA, bestimmte Mäzene wie Rockefeller, also sich entschieden, diesen Kulturkampf gegen die Sowjetunion informell zu führen. Und 1950 wird der Congress for Cultural Freedom gegründet in West-Berlin, der vor allem damit sich befasst, eine nicht-kommunistische Linke aufzubauen, die also das sowjetische Agententum dann neutralisieren soll. Dafür werden etliche postmarxistische Linke, Intellektuelle und so weiter gefördert, überwacht mehr oder weniger, und letztendlich so diese linksliberale Gegenkultur massiv aufgebaut, um letztendlich den sowjetischen Kulturexport in die Knie zu zwingen. Also, und das erschien natürlich bis heute vielen Konservativen in den USA wie hierzulande als verdeckter Siegeszug von sowjetischen Agenten in den USA, ist aber tatsächlich ein hochaufwendiges Unternehmen der CIA und anderer staatlicher Stellen der USA gewesen.
Die Auswüchse dieser liberalen Ideologie erleben wir heute wirkt in brutaler Form in unserer durchideologisierten Woken-Gesellschaftsform, die uns aufgezwungen wird. Wie ist diese Ideologie denn dann von Amerika nach Europa gekommen?
Naja, vor allem eben, wie erwähnt, über den Kalten Krieg, also durch die amerikanische Hegemonie über Westeuropa. Der CCF, also der Congress for Cultural Freedom, hat sich früh darum bemüht, verschiedene Theaterhäuser, Verlage und so weiter zu vernetzen und in diese Richtung zu bewegen. Dann gibt's natürlich die Kulturindustrie, die von den USA ausgeht, und die gegenwärtige, sagen wir mal, regierungsnahe oder regierungsgenehme Linke entspricht halt dieser Tradition. Also vieles von dem, was wir hier sehen, postkoloniale Studien und so weiter, sind letztendlich amerikanischer Export. Natürlich gibt es auch ein europäisches Pendant, vor allem Frankreich historisch gesehen, aber wir haben Dinge wie Critical Race Theory und so weiter, die also diese weise europäische Selbstverneinung intellektuell systematisieren, und das ist normal amerikanischen Ursprungs.
Herr Neumann, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben, dass Sie uns diesen Einblick in die Entstehung des westlichen Selbsthasses, den wir heutzutage kennengegeben haben. Tja, ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Vielen Dank.